HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Kirchenaustritte weiter auf hohem Niveau. Was bewegt Menschen, die der Kirche den Rücken kehren? Die Klostergeschichte in Playmobil-Figuren, eine Ausstellung im Kloster Eberbach. Und unser Sonntagsthema schneller, höher, weiter, ein Machtwort unserer Zeit. Am vergangenen Mittwoch haben die beiden großen Kirchen ihre Mitgliederstatistik herausgegeben. Die Kirchenaustritte beziffern sich für das Jahr 2020 bei der evangelischen wie bei der katholischen Kirche etwa gleich auf jeweils rund 220.000 Menschen. Zusammen haben also im Jahr 2020 440.000 Menschen ihre Kirche verlassen. Das sind zwar etwas weniger als im Jahr zuvor, etwa 15%, dennoch liegen die Zahlen vergleichsweise auf sehr hohem Niveau. Informationen dazu von Michael Hollenbach.
Das ist alles Corona-bedingt und deshalb ist jetzt für uns nicht die Zeit zu sagen, es ist alles nicht ganz so schlimm, sondern es ist die Zeit zu sagen, was lernen wir aus Corona, wie gehen wir mit der Krise um, in der die katholische Kirche derzeit sich befindet. Wir haben eine Krise, die ist auch 2021 spürbar.
Sagt Matthias Kopp, Sprecher der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Auch die Protestantin Stefanie Springer, Präsidentin des Hannoverschen Landeskirchenamtes, weiß, warum 2020 nicht so viele Menschen die Kirchen verließen wie im Jahr zuvor.
Das ist keine Entwarnung. Das interpretieren wir tatsächlich so, diesen leichten Rückgang, dass das Corona-bedingt den Öffnungszeiten der Standesämter auch geschuldet war.
Schmerzlich für die Kirchen war der Corona-bedingte dramatische Rückgang der sogenannten Kasualien wie kirchliche Trauungen, Konfirmationen und Taufen.
Familien haben das aufgeschoben und da haben wir bei Taufen, das ist um die Hälfte zurückgegangen, von 20.000 im Vorjahr zu rund 10.000 im letzten Jahr.
Und die Zahl der kirchlichen Trauungen ist vielerorts sogar um rund 80% zurückgegangen. Bei den Gründen stehen für Austrittswillige oft die Finanzen im Vordergrund, sagt Petra Angela Ahrens vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Kosten-Nutzen-Erwägungen insofern, als sie sich fragen, welche Angebote oder auch welche Dienstleistungen der Kirche nutze ich. Und das setzen sie eben in Relation zu den materiellen Kosten, die die Kirchensteuer bedeutet. Und mit dieser Begründung fällt dann eben manchmal die Entscheidung für den Austritt.
Wobei die Motivlage der Katholiken und Protestanten sich durchaus unterscheidet, erläutert der Münsteraner Religionssoziologe Detlef Pollack.
Bei den Katholiken spielt die Kritik an der Kirche und die Unzufriedenheit mit dem Handeln der Kirche, mit dem Auftreten der Bischöfe, auch wie man mit der Krise, mit den Missbrauchsfällen umgeht, eine größere Rolle als bei den Evangelischen. Und bei den Evangelischen steht das Motiv im Vordergrund: Ich kann mit dem Glauben nicht mehr viel anfangen, das besagt mir nichts, ich bin selber nicht religiös.
Ein Austrittsgrund, der in der katholischen Kirche gerade auch in diesem Jahr eine wichtige Rolle spielt, das Thema Homosexualität. Die Hamburgerin Martina Dietrich hat im Frühjahr ihrer Kirche den Rücken gekehrt.
Ich als Frau mit meiner Sexualität, ich als Mensch, der in seinem gesamten Umfeld homosexuelle Freunde hat, der kann auch nicht ernsthaft zu so einer Kirche stehen, die all das in den Bereich der Sünde verbannt.
Die Zahlen für das erste Quartal 2021 weisen darauf hin, dass die Austritte in diesem Jahr wohl wieder stärker ansteigen. Ein weiteres Indiz: Eine aktuelle Studie der Deutschen Bischofskonferenz besagt, dass 2/3 der Katholikinnen und Katholiken ihrer Kirche distanziert bzw. kritisch gegenüberstehen. Lediglich 14% fühlen sich ihrer Kirche eng verbunden. Zur Entwarnung besteht bei den beiden großen Kirchen also kein Grund.
Kirchenaustritte weiter auf hohem Niveau. Was bewegt die Austretenden und wie lassen sich die Kirchen bewegen durch die Austretenden? Die Liturgiereform in der katholischen Kirche gehört zu den bedeutendsten konkreten Neuerungen des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils. Seit Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden Messen nun regelhaft nicht mehr auf Latein gefeiert und die Priester standen nun nicht mehr mit dem Rücken zur Gemeinde. Diese Tradition haben traditionalistische Minderheiten in der katholischen Kirche allerdings stets abgelehnt. Diese Kreise konnten dem Papst Benedikt XVI. Zuletzt eine weitgehende Erlaubnis abtrotzen, diese alte lateinische sogenannte tridentinische Messe auch weiterhin zu feiern. Das macht Papst Franziskus nun rückgängig. Es ist zwar kein totales Verbot der lateinischen Messe, aber zumindest wird es nun schwerer für die konservativen, traditionalistischen Kreise, eine Erlaubnis dafür zu bekommen. Jörg Seiselberg mit Einzelheiten.
Franziskus stellt sich mit seiner Entscheidung gegen die Traditionalisten in der katholischen Kirche und macht eine wichtige Maßnahme seines Vorgängers Papst Benedikt rückgängig. Kernpunkt des jetzigen Erlasses: Keine Pfarrkirche, keine Gemeinde darf nach dem neuen Motu Proprio des Papstes aus eigener Entscheidung Messen auf Latein feiern. Vorgeschrieben ist, dass der örtlich zuständige Bischof Messen nach dem sogenannten alten Ritus erlauben muss, Wochentage und Kirchen festlegt. Die Priester, die traditionelle Messen feiern wollen, brauchen zudem eine persönliche Erlaubnis aus Rom. Die Regel in allen katholischen Gemeinden auf der Welt sollen Messfeiern in der jeweiligen Landessprache sein. Als Begründung für die Einschränkung von Messen auf Latein schreibt Franziskus: Die von Benedikt erhoffte Versöhnung durch mehr lateinische Messen sei nicht eingetreten. Vielmehr zeige eine Umfrage unter den Bischöfen, dass die Möglichkeit zu feiern im alten Ritus dazu ausgenutzt worden sei, um, Zitat, Klüfte zu vergrößern und Divergenzen zu verstärken. Damit steige, so Franziskus, die Gefahr einer Spaltung. Den Traditionalisten in der katholischen Kirche gilt der sogenannte alte Ritus als einzig wahre Messfeier. Die Liturgiereform, die Messen in der Landessprache vorschreibt, sehen sie kritisch.
Einschränkungen bei der Feier der lateinischen Messe. Papst Franziskus macht eine Entscheidung seines Vorgängers Benedikt XVI. Wieder rückgängig. Wer kennt sie nicht, die bunten Figürchen von Playmobil? Sie haben nach 1974 nach und nach wohl jedes Kinderzimmer erobert. Der Hamburger Oliver Schaffer hat von klein auf gerne damit gespielt. Heute hat er die weltweit größte Playmobil-Sammlung und er hat auch einen außergewöhnlichen Beruf, denn er gestaltet damit sogenannte Schaulandschaften, die sogar schon im Pariser Louvre zu sehen waren. Sein jüngstes Projekt ist ab heute im Kloster Eberbach im Rheingau zu entdecken. Die Familienausstellung Playmobil Klostergeschichten. Birgitta Söhling hat schon einen ersten Rundgang gemacht.
Da sitzen sie in schwarzer Kutte, die Köpfe emsig über Schreibpulte gebeugt, Federkiele in den Händen, jede Menge dicke Bücher an der Wand. Alles aus Playmobil, lacht Oliver Schaffer.
Früher war das ja so, dass man die Bibeln oder Bücher einfach abgeschrieben hat, bevor der Druck erfunden wurde. Und das habe ich hier nachgebaut mit ganz vielen Schreiberlingen sozusagen.
Die vielen Mönche aufzutreiben, das war selbst für Oliver Schaffer gar nicht so einfach. Er hat zwar mittlerweile ein ganzes Lager voller Playmobil, aber für die Szenen aus dem Klosteralltag hat am Ende doch der Hersteller mit 350 zusätzlichen Figürchen ausgeholfen. Der Hamburger Künstler hat im Kloster Eberbach 11 Schaulandschaften, sogenannte Dioramen, gestaltet.
Alle Räume atmen hier Geschichte. Wenn man in der Basilika steht, dann ist das einfach ein atemberaubender Blick nach vorne und nach hinten. Und wenn ich dann diese alten Gemäuer und großen Figuren hier zum Beispiel sehe, dann ist das einfach ein unheimlich tolles Ambiente, fast sakral.
Nach der langen Corona-Pause ist die Stiftung Kloster Eberbach froh, dass in den mittelalterlichen Gewölben endlich wieder Leben tobt, gerne auch Familien mit Kindern. Für die gibt es nicht nur draußen im Gelände einen tollen neuen Spielplatz, sondern jetzt auch drinnen viel zu entdecken, verspricht Timo Georgi. Die Playmobil-Ausstellung soll Spaß mit Wissen und Geschichte verbinden.
Wir haben letztes Jahr schon gemerkt, dass der inländische Tourismus anzieht, wenn denn offen ist. Und ich denke, so eine Playmobil-Ausstellung ist für einen Tagesausflug in den Rheingau, auch nach Kloster Eberbach, sehr geeignet, um quasi auch Familien anzulocken.
50.000 Einzelteile hat Oliver Schaffer für seine Ausstellung verbaut. Sein Material bezieht er teilweise aus der Zoohandlung. Korkgranulat für Schildkröten zum Beispiel. Das ergibt mit Petersilie bestreut einen super Wald- und Wiesenboden. Herzstück ist ein Nachbau des Klosters, 2x2 Meter groß. Alles ist original Playmobil, höchstens mal anders gefärbt. Schon als Kind hat Oliver Schaffer stundenlang mit den Figürchen gespielt. Er hatte Zirkustiere und Akrobaten. Sein Vater hat ihm dazu ein Zelt gebaut.
Ich habe dann echte Sägespäne, kleine Lämpchen in diesem Zirkuszelt gehabt. Und ich habe immer auf Kassette Zirkusmusik aufgenommen. So gab es dann immer richtige Zirkusvorstellungen.
Die lebhafte Fantasie merkt man seinen Schaulandschaften auch heute noch an. Es gibt in ihnen unendlich viel zu entdecken. Wildschweine zum Beispiel, weil der Eber in der Geschichte der Klostergründung und als Wappentier eine wichtige Rolle spielt. Deshalb hat Oliver Schaffer in den Dioramen viele Eber versteckt. Die gilt es ebenso zu finden und zu zählen wie die Klostergespenster bei einer Taschenlampenführung.
Das ist nämlich so ein im Dunkeln leuchtendes Gespenst. Die kommen immer besonders gut an bei den Kindern, nach Einbruch der Dunkelheit mit der eigenen Taschenlampe durch diese Ausstellung zu gehen und nicht nur nach diesem Gespenst zu suchen, aber die ganzen kleinen Details anzuleuchten. Welches Kind möchte nicht gerne mal nachts im Museum sein?
Die Klostergeschichte in Playmobil-Figuren, eine Ausstellung im Kloster Eberbach, von heute an für die Öffentlichkeit zugänglich.
HR Info. Himmel und Erde.
Höher, schneller, weiter, das ist das olympische Motto. Die Olympischen Spiele beginnen ja am Freitag. Und zugleich spiegelt dieser Slogan unseren Zeitgeist wider mit seinem Drängen nach dem immer mehr, immer weiter. An die Spitze dieser Bewegung haben sich jetzt drei Multimilliardäre gesetzt. Sie liefern sich nämlich ein Wettrennen um die Erschließung des Weltalls, nicht zuletzt für Touristen. Richard Branson hat am vergangenen Sonntag bereits vorgelegt und ist mit seinem Spaceship 86 Kilometer hoch ins All vorgestoßen. Amazon-Gründer Jeff Bezos will am kommenden Dienstag nachziehen. Und Elon Musk von Tesla transportiert mit seinen Raumschiffen bereits NASA-Astronauten zur ISS. Mit welcher Begeisterung diese Expansion ins All bei den Milliardären vor sich geht, das zeigte Richard Branson, als er schwerelos im All am vergangenen Sonntag diese Botschaft an die Welt formulierte.
To all you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship, looking down to our beautiful, beautiful Earth.
An alle Kinder dort unten auf der Erde. Ich war einmal ein Kind mit einem Traum, das hinaufschaute zu den Sternen. Jetzt bin ich ein Erwachsener in einem Raumschiff, der herunterschaut auf unsere wunderschöne, wunderschöne Erde.
To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do.
Meine Botschaft an die nächste Generation von Träumern: Wenn wir dies hier tun konnten, dann stell dir vor, was du alles tun kannst. Hey!
Hey!
Wir wollen mit unserem kleinen Sonntagsthema mal diesem höher, schneller, weiter nachgehen, diesen Machtworten des Zeitgeistes. Aber wir wollen dazu nun ganz auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Denn der Drang nach dem immer mehr, immer schneller, der prägt ja unseren Alltag zunehmend und nicht zuletzt auch unseren Berufsalltag. Und nicht alle können oder wollen dabei mithalten. Darüber hat mein Kollege Lothar Bauerochse mit dem Psychologen und Berater Holger Schlageter gesprochen.
Herr Schlageter, Wettbewerb und Konkurrenzdruck auch untereinander. Wie stark prägt das eigentlich in Unternehmen den Arbeitsalltag der MitarbeiterInnen?
Gar nicht so stark, wie man meinen möchte, glaube ich. Also das Wettbewerb ist natürlich ein Thema. Man versucht, gerade in internationalen Konzernen, in ein oder anderen Sparten Nummer eins zu sein oder zu bleiben oder zu werden. Aber viel wichtiger ist, Wachstum zu generieren. Das heißt also, immer weiter zu wachsen, größer zu werden und gar nicht so sehr zu gucken, sind wir jetzt größer als der Wettbewerb oder nicht, sondern es geht aus meiner Erfahrung eigentlich eher um die Eigensicht, um das eigene Wachstum, und das ist wichtiger, als sich mit anderen zu vergleichen.
Und hat dieser Wettbewerb, auch wenn wir sagen, ja, unser Unternehmen soll größer werden, hat der was Motivierendes auch für die Mitarbeiter, oder kann man das irgendwie unterscheiden, dass man sagt, der Wettbewerb ist gesund, aber irgendwann macht er uns auch krank?
Wettbewerb kann krank machen. In der Wirtschaft führt er aber in der Regel dazu, zu was sehr Positivem, nämlich dass deutlich wird, was möglich ist. Und das ist ja auch der positive Effekt von Wettbewerb. Also ich sehe, dass jemand anderes, in dem Fall eine andere Firma, ein anderes Unternehmen, etwas leistet, wo ich ein vergleichbares Potenzial eigentlich hätte, das aber noch nicht leisten kann. Und das ist für mich dann auch Ansporn, mein Unternehmen so auszubauen, zu investieren beispielsweise oder Innovationen zu schaffen oder die Kultur zu verändern, damit das Potenzial, das da ist, dann auch weiter ausgeschöpft wird und dann Wachstum stattfindet. Das passiert ganz oft, aber natürlich kann ich auch krank werden beim Wettbewerb.
Viele klagen ja über Stress. Das ist ja vielleicht so ein bisschen das andere Wort für Wettbewerb, Konkurrenzdruck, oder?
Ja, der Unterschied ist, dass beim negativen Stress, es gibt keinen positiven und negativen Stress, es gibt nur Stress. Aber bei einem Stress, der negativ empfunden wird, dass ich da Angst mit dabei habe. Ein Stress, der positiv empfunden wird, das haben wir zum Beispiel, wenn wir Achterbahn fahren und lieben das, dann sind wir auch unter Stress, aber es macht Spaß, weil es zusätzlich Oxytocin im Blut, also ein Hormon, das uns entspannt innerlich, gleichzeitig mit diesem Adrenalin, das ich zum Beispiel beim Stress habe. Und das ist bei Unternehmen genauso. Es gibt Unternehmen, die sind gestresst, aber positiv. Das heißt, die freuen sich, da ist eine Aufbruchsstimmung, da ist eine Dynamik da, da ist ein Spaß an der Leistung da, da ist auch ein Spaß am Erfolg da. Und Stress muss nicht immer mit Angst gepaart sein. Im besten Fall ist es das nämlich auch gar nicht, sondern Angst ist ja dann was Stress wirklich, auch vor allem wenn es lange andauert, wirklich schädlich macht auch.
Sie haben es uns schon gesagt, Herr Schlageter, so stark prägt der Konkurrenzdruck gar nicht so sehr den Arbeitsalltag, aber umgekehrt gefragt, muss es trotzdem so Zeiten und Räume ohne Wettbewerb geben, auch im Job? Ist das überhaupt realistisch?
Auf jeden Fall. Also es ist nicht nur realistisch, es ist notwendig und es passiert auch. Also ich brauche Zeiten der Erholung, der Ruhe, der Pause, bei mir sein. Das ist ja die Natur des Wettbewerbs, ist ja, dass ich bei anderen bin und mich nach anderen orientiere und versuche gleichzuziehen bzw. zu überholen. Es ist ja immer etwas, wo der Fokus auf etwas außerhalb von mir liegt. Ich muss natürlich auch bei mir sein im Sinne von mein Bestes erkennen, mein Potenzial erkennen, mein Wachstum sehen, mein Bestes dann auch geben. Und das ist im Grunde eine Anti-Wettbewerbshaltung, zu sagen, es geht gar nicht so sehr darum, ob ich Erster werde oder Zweiter oder Nullter oder wie auch immer, sondern es geht darum, dass ich mein Potenzial, das, was mir gemäß ist, voll ausschöpfe, dass ich mein Bestes gebe, mein Potenzial ausschöpfe, meine Grenzen bis zum Rand ausfülle. Und dann bin ich ja auch im psychologischen Sinne erst richtig reif und dann erfülle ich auch die Fülle dessen, was ich sein kann.
Die Beschleunigung in unseren Betriebsalltagen, in unseren Berufen, das waren Gedanken von Holger Schlageter, dem Psychologen aus Wiesbaden, zum olympischen Motto des Höher, Schneller, Weiter im Gespräch mit Lothar Bauer-Ochse. Das olympische Motto ist heute Morgen mein kleines Sonntagsthema. Aber nicht mehr alle spielen ja mit im Hamsterrad der totalen Beschleunigung. Es wächst bei den Endzwanzigern und Anfang Dreißigern eine Generation heran, die einen Ausgleich sucht von Arbeit und Freizeit und nicht mehr bereit ist, dem Beruf alles unterzuordnen. Daniel Bauer hat da mal einige nach den Gründen gefragt und auch, ob sich die Betriebe inzwischen darauf einstellen.
Helena Berndt aus Bad Homburg ist erst Mitte 30 und hat doch schon eine ziemlich erfolgreiche Karriere hinter sich. Nach dem Abitur hat sie Kommunikationswissenschaften studiert und im Job ging es dann in 8 Jahren von der Trainee zur PR-Direktorin mit Verantwortung für große Budgets und Reisen rund um die Welt.
Ich wollte da einfach auch schnell die Karriereleiter hochklettern und das ging damals auch wirklich gut. Man war ja frei und hatte praktisch keine Verpflichtungen. Ich hatte auch noch kein Kind in dem Sinne und das hat auch Spaß gemacht. Man ist viel um die Welt rumgekommen.
Doch irgendwann kamen ihr Zweifel, ob das Leben für den Job wirklich das Richtige ist. Und als sie ihren Sohn bekam, wurden die Fragen immer größer.
Ja, ist es das eigentlich? Also ist es der Erfolg? Ist das alles im Leben? Und ich habe einfach gemerkt, dass das für mich nicht mehr so war. Also mir war es dann einfach auch wichtig, Zeit mit meinem Sohn verbringen zu können.
Inzwischen hat Helena Berndt ihren alten Job gekündigt und geht zum zweiten Mal an die Uni. Wenn alles klappt, ist sie in 3 Jahren Grundschullehrerin. Auch kein leichter Job, aber wenigstens ein sinnvoller, sagt sie. Und nicht ganz so lebensfressend wie ihr Alter. Und diese Entscheidung für eine gesunde Work-Life-Balance ist heute gar nicht mehr so selten. Das weiß der Frankfurter Unternehmensberater Michael Benedikt.
Die Leute wollen nicht mehr nur arbeiten und irgendwelche Statusziele erarbeiten und erreichen, sondern sie wollen einen spannenden Job haben, sich dort einbringen, ein Stück weit verwirklichen können und gleichwohl aber auch ihrer Vater- oder ihrer Elternrolle irgendwo gerecht werden.
Und das hat auch Helena Berndt an der Uni schnell gemerkt. Zu Hause musste sie ihre Entscheidung dann doch noch ganz gut erklären, aber auf dem Campus unter den 19- und 20-Jährigen hat sie festgestellt, hey, die ticken ja wie ich.
Da war ich sehr, sehr positiv überrascht, dass das so gut ankam bei der jungen Generation. Und ich habe da auch gemerkt, dass denen, also das auch extrem wichtig ist, so, also das Inhaltliche, aber auch dass man eben auch noch ein Leben neben dem Beruf hat.
Und das müssen jetzt auch die Arbeitgeber lernen, sagt Unternehmensberater Michael Benedikt. Die heute 19- und 20-Jährigen werden später nämlich eher nach der Betriebskita fragen als nach dem Dienstwagen.
Ja, ich glaube, dass es fast schon notwendig ist, sich offen zu zeigen für diese Aspekte, um überhaupt gute Mitarbeiter am Markt zu kriegen.
Helena Berndt trauert ihrem alten Job jedenfalls nicht nach. Ihr Fazit?
Also nee, ich bereue es keine Sekunde, den Schritt gegangen zu sein, überhaupt nicht.
Daniel Bauer über die Balance von Arbeit und Beruf. Die Generation der um die 30-Jährigen ist nicht mehr ungefragt bereit, sich ganz auszuliefern ihrem Beruf und im Hamsterrad des immer höher, schneller, weiter alles zu investieren. Dennoch dieses immer mehr, immer schneller, immer komplexer, dieses olympische Motto, das prägt ja unseren gesamten Alltag vielleicht schon mehr, als wir das manchmal möchten. Viele von uns sehnen sich danach auch mal auszusteigen, also Entspannung zu finden, Entschleunigung, dass das Leben mal in einem etwas ruhigeren Takt läuft. Und genau das könnte natürlich der Urlaub bieten. An diesem Wochenende haben ja die Ferien begonnen in Hessen. Susanne Leder ist Professorin für Tourismusmanagement und Marketing an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede im Sauerland. Und sie forscht zum Thema Muße im Tourismus, zu den Themen Entschleunigung und, wie das neue Wort so schön heißt, zum Slow Tourism, also der langsamen Art von Tourismus. Lothar Bauer-Ochse hat mit ihr gesprochen.
Frau Leder, dass wir uns im Urlaub wirklich erholen, dass wir es irgendwie schaffen, uns runterzufahren, das ist ja kein Automatismus. Worauf sollten wir da besonders achten?
Ja, das ist in der Tat kein Automatismus, weil es ja ein schneller Wechsel dann ist vom Alltag in den Urlaub. Worauf sollte man achten? Man sollte sich vor allen Dingen genug Zeit nehmen für einen Urlaub. Mhm. Also wenigstens 10 bis 14 Tage. Wer kann gern auch länger natürlich Urlaub machen. Und was auch sehr hilfreich ist, wenn man sich vor Abreise und auch nach Rückkehr aus dem Urlaub, wenn man also auf eine Reise geht, auch noch so 1-2 Tage Zeit nehmen kann. Mhm. Dass man nicht so hektisch reinstarten muss in den Urlaub. Und wenn man zurückkommt, nach einer Reise, dass man auch Gelegenheit hat, wieder zu Hause richtig anzukommen. Hm.
Gibt es da so bestimmte Arten von Urlaub, die eine Entschleunigung eher möglich machen?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt sogar mittlerweile einige Angebotsformen, die sich speziell auf Slow Tourism, also langsamen Urlaub und Entschleunigung beziehen. Wichtig ist vielleicht erstmal, das kommt ja immer auf den eigenen Typ an, dass man sich vielleicht an einen ruhigeren Ort sucht, dass man Urlaub sehr viel in der Natur verbringt, auch sich Zeit zum Wandern nimmt oder andere Naturaktivitäten, die einem Spaß machen. Also etwas, was ein bisschen ein Kontrast ist auch zu unserem Arbeitsalltag, der ja viel mit Technik und Computerarbeit verbunden ist. Hm. Und bei diesen speziellen Angeboten, die es gibt, das ist auch ganz spannend. Also auch Anbieter haben sich da schon darauf eingestellt, zum Beispiel mal einen Meditationskurs machen im Urlaub oder eine geführte Wanderung mit entsprechenden Elementen von Achtsamkeitsübungen, Beobachtung der Natur. Auch das sind Sachen, die eigentlich so aus dem alltäglichen Trott herausholen können.
Sie haben es gesagt, Frau Leder, der Kontrast ist eigentlich ganz gut, also aus dem hektischen Alltag raus in einen Meditationsurlaub. Aber das braucht wahrscheinlich auch so eine bestimmte Grundeinstellung, weil sonst komme ich vielleicht in die Krise, wenn es dann zu ruhig wird, oder?
Oh ja, das stimmt. Das ist nämlich gar nicht so einfach, dann sich auf solche entschleunigenden Urlaubsformen einzulassen oder überhaupt selber sich diese Ruhe dann quasi zu genehmigen, wenn man eben aus dem Arbeitsalltag, Berufsalltag in den Urlaub startet. Also was ist die Grundeinstellung? Da haben Sie ja so nachgefragt. Mhm. Die sollte sein, dass man sich mal bewusst macht, dass man im Urlaub auch das Recht hat, mal ein bisschen die Fremdbestimmung, die wir so haben, abzulegen. Also ein bisschen weniger Pflichten, die man eingeht, vielleicht sich auch für einen Urlaub nicht so straffe Zeitpläne zu machen. Alles ein bisschen nach dem Motto, weniger ist mehr. Das heißt auch, dass man mal sagt, okay, ich nehme mir einfach mal Zeit und Muße, so in einen Tag hineinzuleben. Mhm. Oder ich genieße ein gemeinsames Essen, vielleicht auch in einer schönen Szenerie, mal ganz bewusst und sage so, jetzt ist mal mein Kopf auch aus und ich brauche mich nicht um Dinge des alltäglichen Lebens zu kümmern oder zu sorgen.
Irgendwann ist ja dann der Urlaub vorbei. Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, Frau Leder. Für viele geht es dann gleich wieder auf die Überholspur des Lebens.
Ja, das ist leider so. Aber auch da kann man sich, glaube ich, mit der richtigen Einstellung ein bisschen vor schützen, dass man von 0 auf 100 wieder gehen muss. Also wenn man sich das vielleicht mal so vornimmt, dass der Urlaub ja auch ein Testlauf sein kann dafür, wie ich im Alltag vielleicht auch ein bisschen mehr Muße und ein bisschen mehr Ruhe reinbringen kann, dann geht das schon, dass man bestimmte Elemente aus dem Urlaub halt mit nach Hause nimmt. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mir im Urlaub gegönnt habe, mal in Ruhe ein Buch zu lesen, warum kann ich das nicht auch mal im Alltag mir wieder die Zeit nehmen? Oder ich habe mal eine Befragung auch gemacht im Rahmen meiner Doktorarbeit zu diesem Thema. Da haben dann Leute gesagt, ja, hier im Urlaub, das war ein Urlaub auf einer Almhütte, da machen wir uns abends beim Essen eine Kerze an und wir machen es uns bewusst gemütlich oder kuschelig. Das sind so eigentlich recht einfache Dinge, aber das kann man, wenn man es im Urlaub mal sich wieder gegönnt hat, dann auch einfach mit nach Hause nehmen und zu Hause das vielleicht auch machen.
Muße in den Ferien leben und bestenfalls auch mitnehmen in den Alltag, das war Lothar Bauer-Ochse im Gespräch mit Susanne Leder, Professorin für Tourismus, Management und Marketing an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen ersten Feriensonntag.